Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Werbung Ende.
Insgesamt haben wir dann so, ich schätze mal, zwischen 15.000 und 20.000 Höhenmeter gemacht. Wow. Weil man immer wieder hoch und runter geht. Sprich, wenn man mal 500 Höhenmeter geschafft hat und dann so ein riesen Tal erreicht hat, muss man jetzt entsprechend auch wieder runtergehen, um dann den Fluss, den man die ersten Tage folgt, über eine Hängebrücke zu überqueren. Ziemlich frustrierend, irgendwann nach Tag 4 oder 5, wenn man genau weiß, dass man diese 500 Höhenmeter, die man abgestiegen ist, auch wieder hoch muss. Aber die Landschaft tröstet dann einen für die Anstrengungen und die Mühen, die man dort gemacht hat.
Ja, der gute Herr ist Patrick und er ist den Annapurna Circuit in Nepal gewandert. Richtig coole Story und darüber reden wir heute hier in dieser Folge. Herzlich willkommen zurück zum Off the Path Reise Podcast. Ich bin Sebastian Canales, euer Host. Jede Woche, fast jede Woche. Zurzeit ist es eher so fast jede Woche. Es ist wie immer sehr viel los. Wir sind zurück, das habe ich ja schon letzte Woche erwähnt, aus Südafrika. Und seitdem sind wir wirklich echt hart am Arbeiten und am Machen und am Ideen schmieden. Und diese Woche sind wir ehrlich gesagt nur am Packen. Denn, wie ihr wisst, haben wir ja Drausgänger vor ein paar Wochen gegründet und wir haben jetzt Hängematten rausgebracht. Richtig, richtig coole Hängematten. Und da haben wir irgendwie nur so ein paar gehabt, also 50 Stück haben wir gehabt und davon sind jetzt nur noch irgendwie 15 bis 20 übrig. Das bedeutet, wir haben in den letzten zwei Tagen und auch heute, also ich muss jetzt gleich weiterpacken, ganz, ganz viele Pakete rausgeschickt, was mega, mega geil ist, weil viele von euch, die uns halt über andere Kanäle schon folgen, das gesehen haben und die genauso cool finden wie wir, die sind richtig, richtig gut geworden. Für jedes Abenteuer sind die bereit oder richtig. Super klein, kompakt und bequem, also mega geil. Schaut einfach mal vorbei bei www.drausgänger.de. Jo, und ansonsten sind wir wieder zurück, also in den Bergen. Wir waren fleißig, letztes Wochenende waren wir mit einer Teilnehmerin von unserer Leserreise, der Kerstin, kommt aus München und sie ist dann spontan vorbeigekommen in Garmisch. Und dann waren wir in Mittenwald wandern auf dem Hohen Kranzberg. Mega, mega cool. Also jetzt ist ja auch natürlich das beste Wetter und die beste Jahreszeit und natürlich der Herbst natürlich ist auch richtig gut dafür, aber um wandern zu gehen, nicht zu heiß, nicht zu kalt, Top-Wetter und das war richtig schön. Also ich muss sagen, ich genieße es sehr und es war wirklich eine der besten Entscheidungen, die wir je gemacht haben, dass wir hier in die Berge gezogen sind, hier in Garmisch-Partenkirchen. Hätte ich niemals gedacht, dass ich hier mal hinziehen würde oder hier leben würde. Habe ja schon mal in Bayern gelebt, in einer ganz anderen Ecke von auch nur Oberbayern und hätte damals nicht gedacht, als ich weggegangen bin, dass ich nochmal hier runter ziehen würde. Aber unverhofft kommt oft und ich muss sagen, das war eine sehr, 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 sehr gute Entscheidung. Ja, was geht bei euch? Wie war eure Woche? Wie war euer Wochenende? Ich freue mich immer von euch zu hören. Letzte Woche haben ganz, ganz viele, überraschenderweise viele, mir geschrieben, auf Facebook vor allem, aber halt auch auf Instagram, viele private Nachrichten, dass ihr die letzte Folge sehr gut fandet. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr euch kurz ein bisschen Zeit nehmen würdet und regelmäßig vielleicht eine Bewertung hinterlassen würdet auf iTunes und Co. und den Podcast vielleicht sogar auch euren Freunden weiterempfehlen würdet. Desto mehr es werden, desto besser. Ja, sonst geht's diese Woche mit der Folge. Ich habe letzte Woche natürlich einen Fehler gemacht. Das war natürlich letzte Woche nicht die 104., sondern es war die 114. Das bedeutet, dass diese Woche die 115. Off the Path Podcast Folge stattfindet, beziehungsweise das hier die 115. ist. Alle Infos zu dieser Folge und alle Links auch zu unserem Annapurna Circuit Beitrag findet ihr unter www.offthepath.com/Folge115. Hier noch zur Info, demnächst kommt von Bloggerkollegen ein Annapurna Circuit E-Guide raus von Caro und Martin von We Travel the World. Ich habe es mir vorab schon angesehen. Es ist sehr, sehr gut geworden. Die zwei sind auch Grafikdesigner. Entsprechend ist es nochmal viel besser geworden als, weiß ich nicht, die E-Books von vielen anderen Bloggern, weil es natürlich noch irgendwie richtig schön designt ist und der Inhalt, der stimmt und richtig lang und ausführlich. Also, falls euch dieser Annapurna Circuit nach dieser Folge interessiert, hier Werbung für die Kollegen. Es kommt demnächst. Es ist noch nicht draußen. Soweit ich weiß, kommt es vielleicht nächste Woche. Schaut einfach mal bei We Travel the World vorbei oder schreibt denen vielleicht schon mal eine E-Mail und vielleicht könnt ihr vorab schon mal so ein E-Book bekommen. Das weiß ich nicht, ob die das machen oder wie das geht. Aber ich kann wirklich sagen, das ist richtig, richtig gut geworden. Und damit ist man auf jeden Fall richtig gut vorbereitet für diese Reise. Jetzt geht's auf jeden Fall los mit Patrick. Der hat natürlich auch richtig viel erlebt auf dieser Reise und ja, wir gehen recht weit ins Detail, was so alles gibt. Und das Coole daran ist, ich hoffe wirklich, euch gefällt diese Folge, denn ich habe vor kurzem auch eine Folge über das über den Mount Everest Basecamp aufgenommen. Also hinterlasst gerne eine Bewertung oder schreibt mir eine E-Mail an podcast@offthepath.com oder auf Facebook eine Nachricht oder auf Instagram eine Nachricht. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie man mich kontaktieren kann. Aber mich würde wahnsinnig interessieren, wie euch diese etwas krasseren, höher gelegenen und weit entfernten Wanderungen gefallen, weil, wie gesagt, ich noch diese Mount Everest Base Camp Geschichte auch noch im Petto habe. Die habe ich schon aufgenommen, ist auch sehr, sehr cool geworden, hat sehr viel Spaß gemacht von zwei Mädels, die das gemacht haben. Also schreibt mir sehr gerne. Wie gesagt, alle Infos zu dieser Folge www.offthepath.com/Folge115. Das ist jetzt Patrick und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss. Schön, dass du Zeit gefunden hast, so früh am Morgen. Es ist ja im Winter immer ein bisschen schwer, wirklich aus dem Bett zu kommen, wenn es draußen noch so lange dunkel ist. Aber wir haben es geschafft und wir sind zufälligerweise auch in der gleichen Stadt. Haben wir gerade herausgefunden. Wir hätten uns eigentlich auch treffen können und in echt bei einem kaltem Getränk oder warmem Getränk zu dieser Jahreszeit über dein Abenteuer in Nepal zu sprechen.
Ja, einmal machen können. Schönen Tee, nepalesischen Tee. Sind sehr lecker dort.
Ja, hört sich doch eigentlich ganz gut an. Wann warst du in Nepal?
Ich war in Nepal von Ende Oktober bis Ende November. Also bin wiedergekommen vor gut einem Monat, am, ich glaube, 22. November rum. Also zur ja, ziemlich besten Reisezeit in Nepal. Ist immer so von Oktober bis November und dann nochmal im Frühjahr von Februar bis März ungefähr. Weil dann quasi ja nach Oktober die Regenzeit vorbei ist, kurz vorm Winter, die Natur, sage ich mal, reingewaschen ist und man einen herrlichen Ausblick auf die Berge hat. Deswegen war entsprechend auch viel los auf dem Track, was sich aber insgesamt dann auch noch in Grenzen hielt.
Was heißt das, dass da quasi die Luft auch ein bisschen klarer ist nach dieser Regenzeit, weil alles so, ja, du sagtest gerade, gereinigt ist?
Genau, Luft ist einfach klarer und es sind viel weniger Wolken am Himmel. Das Wetter ist viel schöner und man hat einen ja unglaublich weiten Blick in Täler, auf Berge, auf Landschaften, auf Flüsse. Und ja, die komplette Umgebung ist einfach super klar zu sehen.
Okay, wie viel Zeit hast du für dieses Abenteuer eingeplant, für den Annapurna Circuit?
Für den Annapurna Circuit hatten wir ursprünglich mal 18 Tage eingeplant. Ich hatte mich vorher so ein bisschen informiert, da sind wir zum kleinen Umweg, auf den wir wahrscheinlich später noch zu sprechen kommen, so 18 bis 21 Tage veranschlagt. Sind dann aber letztendlich doch so gut durchgekommen, dass wir es in 16 Tagen geschafft haben. Mit der Aussicht dann ganz am Ende in Pokhara, der zweitgrößten Stadt in Nepal, noch 2 Tage ja zu chillen. Da ist ein wunderschöner See, wo wir uns dann von der Reise erholen konnten.
Cool. 16 Tage, das ist auch das, was Manuel gebraucht hat. Manuel, mit dem hast du ja in Kontakt gehabt, hier bei Off the Path, der den ja auch gemacht und war auch sehr schwer begeistert von von Nepal, von den Circuits, von dieser ganzen Wanderung, den Aussichten. Weshalb ich mich auch sehr freue. Ich habe viel schon von der Strecke von ihm gehört.
Genau, ja. Ich stand mit ihm in Kontakt. Bin durch ihn quasi auch auf die Idee gekommen, den Annapurna Circuit zu machen. Hab dann auch den Reisebericht gelesen, der auf eurer Seite veröffentlicht ist. Und ja, spätestens seit diesem Bericht war ich dann hin und weg und habe mir das dann für 2017 in den Kopf gesetzt, unbedingt den Track machen zu wollen.
Sehr cool. Also stimmt das, was auf Off the Path steht?
Es stimmt, ja. Ich kann alles bestätigen.
Weißt du, ich sitze eigentlich immer hier in Hannover in meinem kleinen Büro und das war's. Ich komme hier eigentlich nicht so viel raus. Ich bin hier gefangen in meiner eigenen Welt, weshalb ich nicht so sicher bin, was da im Blog da drin steht. Nein, Spaß beiseite. Wie viel Tage sollte man mindestens für die Strecke einplanen? Meinst du so, du hast so 18 Tage eingeplant gehabt, 16 Tage hast es geschafft. Ist das so auch das Minimum, was du empfehlen würdest?
Das, ja, würde ich schon empfehlen, dass, also die Strecke, die wir jetzt gewählt haben, sollte man schon 16 Tage einplanen, weil man sich speziell in der Höhe immer mal wieder Pausen gönnen sollte, um sich ganz einfach an die Höhe zu akklimatisieren, weil es doch sehr anstrengend wird weiter oben.
Wie, was ist der höchste Punkt?
Der höchste Punkt sind 5416 Meter. Das ist der Torum La Pass. Quasi das Ziel, das ist der Höchstpunkt, den man auf diesem Annapurna Circuit erreicht. Insgesamt haben wir dann so, ich schätze mal, um die zwischen 15 und 20.000 Höhenmeter gemacht. Wow. Weil man immer wieder hoch und runter geht. Sprich, wenn man mal 500 Höhenmeter geschafft hat und dann so ein Riesental erreicht hat, muss man jetzt entsprechend auch wieder runtergehen, um dann den Fluss, den man die ersten Tage folgt, über eine Hängebrücke zu überqueren. Ziemlich frustrierend, irgendwann nach Tag 4 oder 5, wenn man genau weiß, dass man diese 500 Höhenmeter, die man abgestiegen ist, auch wieder hoch muss. Aber die Landschaft tröstet dann einen für die Anstrengung und die Mühen, die man dort gemacht hat.
Ja, ich kenne das ja aus virtuellen Wanderungen hier aus meinem Büro mit der VR-Brille. Natürlich weiß ich, wie anstrengend das sein kann, wenn, dieses Auf und Ab, wenn man dann irgendwann keinen Bock mehr hat und dann irgendwie so zum x-ten Mal schon gemacht hat. Aber die Aussichten, das ist es wirklich, ne? Die Aussichten, das ist die beste Bezahlung, die beste Belohnung, die man am Ende eines Tages oder am Anfang eines Tages, wenn die Sonne auf oder untergeht, so bekommt.
Ja, genau. Das ist das Faszinierende am Wandern, dass man für all die Anstrengungen dann auch belohnt wird mit solch tollen Aussichten.
Ja, auf jeden Fall. Hast du die Wanderung allein unternommen oder hattest du Freunde mit dabei?
Ich hatte einen Freund dabei, sind zu zweit gestartet und ja, während des Tracks hat sich eigentlich ergeben, dass wir ja immer wieder an Leuten gewonnen haben. Also ich glaube, nach Tag 3 waren wir dann zu 7 insgesamt unterwegs. Ich habe mich teilweise auch immer wieder wie im Film Herr der Ringe gefühlt, wo wir immer neue Gefährten dazu bekommen haben, die alle ein Ziel hatten, quasi einen riesen Berg zu besteigen. Und unser Mordor quasi war dann der Torum La Pass auf 5400 Meter. Hat sich so eine Art Gemeinschaft gebildet, die auch die ersten Tage gehalten hat. Und dann später in der Höhe haben wir uns dann getrennt aufgrund unterschiedlicher Gehgeschwindigkeiten. Aber es war eine super Zeit. Es waren auch super coole Leute, weshalb ich auch wärmstens empfehlen kann, den Track auch allein zu machen.
Also alleine ist man nie.
Alleine ist man
außer
nie.
Außer man möchte es.
So genau, man möchte es, da kann man sich auch die Zeit für sich nehmen. Aber wenn man möchte, dann kann man auch problemlos sich anderen Wanderern anschließen. Es gibt viele Gruppen, die unterwegs sind mit Portern, also mit Leuten, die das Gepäck schleppen, mit Guides, die dann die Touristen rumführen. Und selbst die sind auch sehr nett und hilfsbereit, an die man sich wenden kann, wenn man zum Beispiel den Weg nicht gerade auf die Schnelle gefunden hat.
Hm. Ah ja, ist ja super. 5400 Meter ist ja eine ordentliche Höhe. Also das ist ja, ich glaube, so hoch war ich noch nicht. Ich habe 5200, war glaube ich das Höchste, was ich geschafft habe. Und mir ging es bei 5200, ging es mir richtig, richtig dreckig. Habe es natürlich auch viel zu schnell hoch. Man muss schon sich sehr viel Zeit dafür nehmen, ne? Und immer wieder hoch und wieder runterlaufen, um sich an diese Höhe zu gewöhnen.
Genau das haben wir auch gemacht. Also wir haben insgesamt 11 Tage von den 16 gebraucht, um den Pass zu erreichen. Speziell ab 3500 Metern haben wir immer wieder Etappen eingebaut, wo wir ziemlich weit unten in Anführungsstrichen auf 3500 zum Beispiel gestartet sind, eine Tagestour gemacht haben, wo wir einen See hochgegangen sind, auf 4500 Meter hoch, also um die 1000 Meter an Höhe gewonnen, sich dort in der Höhe dann ein bisschen akklimatisiert und dann aber für die Nacht wieder runtergegangen sind auf 3500 Meter, was uns letztlich immens geholfen hat, uns an die Höhe zu akklimatisieren, weshalb wir auch absolut keine Probleme hatten mit der Höhe.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob ihr es irgendwie gespürt habt oder irgendwelche Ausfallerscheinungen hattet.
Die typischen Anzeichen wie Schwindel, Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, übelste Kopfschmerzen, die haben wir nicht bekommen. Wir haben aber eine kennengelernt, mit der wir die ersten 5 Tage auch unterwegs waren. Die wurde dann ab einer Höhe von 4000 Meter, wurde ja so ein bisschen schlecht, ist dann runtergegangen auf 3500 Meter nach Manang, dem Hauptort quasi dieses Abschnitts. Und die ist zur Ärztin gegangen und die hat ihr dringend empfohlen, den Helikopter nach unten zu nehmen, weil sich Wasser in der Lunge schon gebildet hatte und das dann lebensgefährlich wird.
Hui. Das kann echt schnell nach hinten losgehen. Habe ich auch schon öfters gehört, dass manche Menschen halt einfach überhaupt gar nicht damit klarkommen. Wie gesagt, also ich habe mit 5200 Metern habe ich auch wahnsinnige Probleme gehabt. Und es kann halt auch wirklich lebensgefährlich sein, wenn du nicht richtig vorbereitet bist. Und oftmals hat es auch gar nichts mit der Vorbereitung zu tun. Es hat ja auch einfach was mit der Körperbeschaffenheit zu tun. Manche Körper können es halt einfach irgendwie nicht ab.
Genau.
Und manche halt eben schon.
Genau. Ich habe auch vorab gelesen, dass es speziell Leute trifft, die physisch sehr fit sind. Marathonläufer oder Leute, die denken, dass die Höhe ihnen nichts ab kann, weil sie entsprechend gut trainiert sind. Aber genau diese Leute trifft es dann oftmals, weil sie die Zeichen ihres Körpers nicht hören und entsprechend immer weiter hochsteigen, was dann sehr, sehr gefährlich sein kann.
Naja, das also Hirnkrankheit, da kannst du ja auch dran sterben.
Ne? Genau, richtig.
Also gibt's ja immer wieder Wanderer, die in den Anden oder auch im Himalaya, hier in Europa, in den Alpen ist das eher weniger der Fall, weil sie ja doch nicht so groß sind, so hoch sind. Aber dass die Leute halt in solchen Gegenden halt auch sterben, weil sie diese Zeichen nicht erkennen, sie nicht wissen, was dieses Unwohlsein bedeutet und einfach weitermachen. Und ich wusste aber auch nicht, dass sich dann quasi Wasser in der Lunge bilden kann.
Ja, das wusste ich vorher auch nicht. Aber dass die Höhe quasi oder die Symptome, die greifen dann die Organe an. Und wenn man da nicht schnellstmöglich die Höhe verlässt, kann das zum Tod führen.
Ihr zwei habt diese Wanderung auf eigene Faust gemacht und euch gegen einen Guide entschieden. Wahrscheinlich, weil der Off-the-Path-Guide so super ausführlich war und ihr den nicht dann nicht brauchtet.
Genau, das war eine unserer Vorbereitungen, dass wir quasi den Guide mitgenommen haben. Und ansonsten habe ich in Foren und in Blogs, in unterschiedlichen Blogs gelesen, dass man nicht unbedingt einen Guide benötigt. Und einfach die Herausforderung ist, ohne Guide zu machen, sein eigenes Gepäck, diese 5400 Meter hochzuschleppen und dann auch wieder runterzuschleppen, war einfach so eine große Herausforderung, so ein großes Abenteuer für uns, dass wir uns entschieden haben, es komplett ohne zu machen. Und wir hätten vor Ort auch noch die Möglichkeit gehabt, einen Guide zu buchen. Er kostet, so wie ich hörte, so um die 15 Euro pro Tag. Ist jetzt also sicherlich auch kein zu hoher Kostenfaktor, wenn man sich entscheidet, den Annapurna Circle zu machen. Aber ich kann auch wärmstens empfehlen, ihn ohne Guide und ohne Porter zu machen.
Mit Guide, das wäre ja dann einfach nur jemand, der mitläuft, ne? Das ist kein Porter.
Richtig, genau. Das ist einfach ein Nepalese, der sich da bestens in dem Gebirge auskennt und entsprechend viel über die Berge, über die Landschaften, über die unterschiedlichen Täler erzählen kann.
Was ja auch sehr interessant sein kann, ne? Also es ist mit Sicherheit keine schlechte Investition. Ich meine, wie viel sind das? 15 Euro mal 16 sind 200 und etwas. 240. Das ist ja jetzt keine schlechte Investition, weil du ja dadurch auch natürlich auch viel über die Landschaft und die Menschen vor Ort lernst, ne?
Richtig, genau, ja.
Wie ist das? Also ich meine, ich kann mir ungefähr vorstellen, wie das vor Ort ist. Ich habe ja auch viele Geschichten von Manuel schon gehört. Aber erzähl doch mal, wie muss man sich den Annapurna Circuit vorstellen? Also du läufst, also du machst viele Höhenmeter, 20.000 Höhenmeter in 16 Tagen. Läufst du durch Dörfer, durch Städte? Bist du total off the path unterwegs? Was siehst du, was fühlst du, was erlebst du?
Also ich glaube, das Spannende am Annapurna Circuit ist, dass man innerhalb kürzester Zeit, also in unserem Fall jetzt 16 Tage, vollkommen unterschiedliche Dinge sieht. Also wir sind gestartet in Besisahar, ein typischer Punkt, den Annapurna Circuit zu starten, auf circa 800 Metern, wo alles noch sehr, sehr grün ist. Wir haben viele Wasserfälle gesehen, viel Vegetation, viele Reisfelder, viele Bananenstauden, immer überall kleinere Dörfer mit super netten Menschen, die einen im Empfang nehmen, Essen für einen machen, Tee kochen. Und dann arbeitet man sich langsam hoch. Die Landschaft wechselt irgendwann ab 2.000-3.000 Meter. Wechselt die Landschaft so komplett, dass es nicht mehr grün ist, dass man irgendwann nur noch Wasser hat. Man hat Steine, Geröll. Die Vegetation wird immer weniger. Ein paar Tiere sieht man irgendwann noch. Und irgendwann, wenn man dann in der Höhe angekommen ist, auf 5.000 Meter, dann sieht man wirklich nur noch schneebedeckte Berge, riesige Landschaften und ja quasi nichts mehr. Und vom Temperaturunterschied ist es auch immens. Wir sind gestartet bei circa 25 Grad plus auf 800 Metern und oben am Pass waren es dann ungefähr minus 10 Grad, weshalb man dann beim Gepäck auch darauf achten sollte, möglichst alles mitzunehmen, auch an warmen Klamotten, dass man mindestens einen Pulli mit hat, mindestens eine Jacke dabei hat, Thermounterwäsche, um sich halt entsprechend auf die unterschiedlichen Temperaturen auch einstellen zu können. Auf dem Weg haben wir dann noch viele unterschiedliche Dörfer passiert, wo wir unterschiedlichste Menschen kennengelernt haben, die uns begrüßt haben, denen wir dann bei der täglichen Arbeit zugucken konnten und die einfach super freundlich waren und uns quasi in ihr Leben gelassen haben, indem man dann immer wieder teilweise auch behilflich sein konnte, beim Bauen von Häusern zum Beispiel oder beim Hüten der Schafe, und einfach eine super tolle Erfahrung.
Cool. Welche Frage hatte ich jetzt? Das hast du gerade so viel Tolles erzählt, dass ich jetzt gerade so viele Fragen auf einmal hatte und die alle auf einmal weg waren. Wenn du durch diese Orte gelaufen bist, hast du dann auch quasi bei den Einheimischen quasi auch gegessen, ne?
Richtig, genau. Also wir brauchten, oder auf dem Annapurna Circuit allgemein, braucht man kein Zelt mitnehmen. Man findet ungefähr im Schnitt so alle anderthalb Stunden einen Ort, wo man auch gut einkehren kann. Meistens findet man mit den Einheimischen das Agreement, dass man ein Zimmer umsonst bekommt, wenn man im Gegenzug bei denen dann zu Abend isst und frühstückt. Da freuen die sich auch drüber und damit verdienen sie quasi auch ihr Geld, dass man für europäische Verhältnisse sehr, sehr wenig für das Essen zahlt und die Nepalesen halt damit ihr Geld machen.
Aha, also ihr habt also quasi gar keine Zelte und Schlafsack habt ihr dabei gehabt?
Schlafsack haben wir dabei gehabt, weil die Unterkünfte, in denen wir waren, Wind- und Regengeschützt sind, aber weder isoliert noch beheizt sind. Das heißt also, dass man quasi in einem Zelt schläft und es nachts vor allem in höheren Lagen sehr, sehr kalt geworden ist.
Okay, und auf diesem Weg, also auch auf 5.400 Metern, da leben halt auch noch wirklich Menschen und haben halt ihre Hütten aufgebaut.
Richtig, genau. Da leben auch noch Menschen, die entsprechend ihre Hütten aufgebaut haben, dort leben, wobei mir einige auch erzählt haben, dass sie nur in den oder zu den Hauptzeiten am Annapurna Trek leben und viele sich dann während der Nebenzeiten, wenn kein Tourismus den Trek macht, dann entsprechend nach Kathmandu in die Hauptstadt gehen und sich dort dann ja erholen und dort dann weiterarbeiten.
Und das wird dann nicht zu voll in diesen Hütten? Oder gibt es da so viele oder sind das so wenig Wanderer, dass es dann nicht überläuft, dass man keine Angst haben muss, die Nacht draußen im Freien zu übernachten?
Also wir hatten von den 16 Nächten, die wir auf dem Trek verbracht haben, 15 Mal immer Glück gehabt mit den Übernachtungen, haben also mehr oder weniger problemlos ein Zimmer auch bekommen. Wir hatten tatsächlich eine Nacht dabei, als wir zum Tilicho Basecamp gelaufen sind und erst recht spät am Nachmittag in der Unterkunft angekommen sind, hatten wir das Pech, dass wir tatsächlich kein Zimmer mehr bekommen haben. Aber so ähnlich wie das in den Alpen auch ist, wird man dort nicht weggeschickt. Und die haben für uns dann den Dining Room, also das Restaurant, wo alle Touristen gegessen haben, so hergerichtet, dass ab 20:30 Uhr alle Tische rausgetragen wurden und dann circa 25 Matratzen oder so in den Raum getragen wurden. Und wir dann zusammen mit den einheimischen Portern, die auch kein Zimmer mehr bekommen haben, in dem Dining Room geschlafen haben. Was eine super Erfahrung war, so mit 20 Leuten in einem Raum zu schlafen. Ja, wir haben nicht viel Schlaf abbekommen, aber allein dieses Erlebnis, quasi das Zimmer sich auch mit den Einheimischen zu teilen, weil einfach alles voll war, schon ein Erlebnis für sich war.
Ja, ja, das glaube ich. Das ist ziemlich cool, oder? Dass sie dann einfach so alles abbauen und dann da irgendwie so ein Bettenlager aus dem Nichts hinstellen.
Ja, genau, also sehr, sehr cool. Also sie schicken einen nicht weg, sondern bieten einem irgendwie etwas an, weil der nächste Ort jetzt in dem Beispiel noch anderthalb Stunden weit weg war. Und speziell, wenn es dunkel ist, dann wird es auch sehr, sehr gefährlich, dort zu laufen. Und von daher hat das wunderbar gepasst.
Ja, ja. Hast du denn deine ganze Tracking-Ausrüstung schon dabei gehabt? Hast du alles hier in Deutschland bei Globetrotter und Co. gekauft oder hast du das dann auch noch irgendwie vor Ort noch irgendwelche Dinge gekauft?
Ich habe es aufgeteilt. Ich habe meistens ein paar von zum Beispiel einer Jacke oder von einer Wanderhose hier in Deutschland gekauft, um schon mal sicher zu gehen und habe mir den zweiten Teil dann vor Ort in Kathmandu gekauft. Dort findet man unzählige Shops, wo man sich entsprechend die Tracking-Klamotten auch zusammenstellen kann. Also ich habe vor Ort beispielsweise die Tracking-Socken gekauft, ich habe mir eine zusätzliche Wanderhose gekauft, eine Softshell-Jacke. Für den Winter habe ich mich eingedeckt, indem ich noch eine Mütze gekauft habe, Handschuhe gekauft habe. Und ja, wenn man sich da so ein Paket zusammenstellt, dann kann man entsprechend auch gut handeln und kostet auch für europäische Verhältnisse sehr, sehr wenig. Also ich habe für all die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, insgesamt, glaube ich, umgerechnet 40 Euro gezahlt.
Oh, wow. Das ist wenig. Wird ja auch vieles dort hergestellt, ne? Nepal, Bangladesch, Indien, da die Ecke. Wird ja auch viel von diesen Klamotten, die wir dann quasi hier tragen und für die wir hier sehr viel Geld bezahlen, kommt ja aus der Ecke.
Ja, genau. Das stimmt. Und mit der Qualität war ich auch absolut zufrieden. Also einige Klamotten, die hat man ja entsprechend auch ein paar Tage an und die hielten aber super.
Ja, okay, cool. Wie viel Kilo hast du auf dem Rücken gehabt?
Ich hatte insgesamt 12 Kilo auf dem Rücken. Leider etwas mehr als...
Oh, ist ja noch moderat. Also es ist viel, aber das...
Genau, ich hatte mir fest vorgenommen, so um die 10 zu landen. Aber die dicken Klamotten, die haben dann doch sehr viel Platz und vor allem Gewicht dann in Anspruch genommen. Aber es war doch in Ordnung. Also was ich vorher nicht gedacht hätte, ist, dass man sich wirklich auch an das Gewicht ja so ein bisschen gewöhnt. Das heißt also, wenn man morgens aufsteht, dann ist eines der schlimmsten Gefühle, die Schuhe wieder anzuziehen und den Rucksack aufzusetzen. Aber sobald man dann 10, 15, 20 Minuten unterwegs ist, groovt man sich ein und ja, merkt es dann gar nicht mehr so extrem.
Ja, das kenne ich. Und ich meine, es ist am Ende liegt auch vieles oder ein Hauptteil wirklich an einem sehr guten Rucksack. Ne? Wenn du einen guten Rucksack hast, der gut gepolstert ist, besonders rund um die Hüften, dann geht fast alles.
Genau, ich habe mir jetzt auch zur Vorbereitung einen neuen Rucksack gekauft, habe mir auch neue Wanderschuhe gekauft, die ich entsprechend hier in Deutschland auch schon um die 70 Kilometer eingelaufen bin, was auch sehr, sehr wichtig ist, weil man bedenken muss, dass man wirklich jeden Tag im Schnitt 7-8 Stunden gelaufen und dann entsprechend auch diese Schuhe tragen muss.
Wow, 7-8 Stunden, wie viel Kilometer sind das?
Also im Schnitt sind wir so um die 18-19 Kilometer pro Tag gelaufen. Immer so ein bisschen abhängig, wie viele Höhenmeter wir auch gemacht haben. Also speziell am Ende des Tracks, beim Abstieg, haben wir dann mehr Kilometer gemacht als Höhe. Und am Anfang war es entsprechend umgekehrt.
Ja, aber das ist natürlich auch 18-19 Kilometer, hast du gerade gesagt, ne?
Genau, ja.
Das ist natürlich auch echt eine ordentliche Strecke. Also habt ihr fast 300 Kilometer in diesen 16 Tagen hingelegt.
Richtig.
Und dann halt noch 20.000 Höhenmeter.
Genau, ja.
Mein lieber Scholli, das ist eine ordentliche Strecke.
Genau, ist eine ordentliche Strecke, ist aber auch, also kann ich auch wirklich für fast jedermann empfehlen, der eine einigermaßen gute Kondition hat, weil man sich sein Tempo einteilen kann. Also wenn man entsprechend viel Zeit mitbringt, dann kann man den Track auch in 4 Wochen machen. Wir haben viele getroffen, die es etwas langsamer angegangen sind und auch das Ziel erreicht haben. Und durch die gute Verpflegung auf den Track, dadurch, dass man wenig an Verpflegung selbst im Rucksack transportieren muss, weil man immer wieder Orte findet, an denen man sich verpflegen kann, würde ich schon sagen, dass auch ganz viele den Track machen können.
Habt ihr denn Flüssigkeiten immer irgendwie auf dem Weg aufgefüllt? Gibt es da genug irgendwie Flüsse, Creeks oder Stationen, wo man sich quasi seine Flasche wieder auffüllen kann? Oder musstet ihr Getränke immer irgendwie an den Stationen, an den Übernachtungsstellen quasi auffüllen?
Genau, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich dort verpflegen kann. Zunächst mal ist es sehr, sehr wichtig, viel, viel Wasser zu trinken. Je höher man kommt, desto mehr Wasser sollte man trinken, so um die 4-5 Liter am Tag. Und man hat jetzt die Möglichkeit, sich entsprechend Plastikflaschen zu kaufen in den unterschiedlichen Unterkünften. Man hat aber auch die Möglichkeit, an sogenannten Safe Water Drinking Stations gegen eine kleine Spende das Wasser auffüllen zu lassen. Und man hat die Möglichkeit, das Wasser in Flüssen oder aus Hähnen zum Beispiel aufzufüllen und entsprechend dann mit Chlortabletten zu versehen, sodass man das Wasser dann auch trinken kann.
Also da würde sich auf jeden Fall irgendwie so ein, es gibt ja solche Strohhalme, ne, für Gewässer, die halt irgendwie das Wasser dort direkt
filtern.
Genau,
würde sich anbieten, das mitzunehmen, ja.
Ja, okay, cool. Hast du irgendwas dabei gehabt, wo du sagst, so, boah, hätte ich das mal zurückgelassen, es hätte mir irgendwie ein Kilo erspart?
Ehrlich gesagt nicht, nein. Lag aber vielleicht.
Das ist ja gut, da warst du ja richtig
vorbereitet. Ja, genau, lag aber vielleicht auch daran, dass ich mir irgendwann gesagt habe, dass ich auch alles irgendwie mal nutzen möchte, wenn ich schon 16 Tage durch die Gegend schleppe.
Ja, hast du auch sowas wie eine Kamera dabei?
Nein, nur meine Handykamera.
Ja, okay. Weil das würde ja auch nochmal ordentlich ins Gewicht fallen. Wenn man noch eine ordentliche Kamera dabei hat, ne? Also deine 12 Kilo, die habe ich immer als Handgepäck.
Ja.
Mehr. Viel mehr als 12 Kilo habe ich immer als Handgepäck mit dabei. Auch auf recht, also jetzt keine 16-Tage-Wanderung, aber unsere 4-Tage-Hüttenwanderung in den Alpen, da habe ich auch 16 Kilo auf dem Rücken gehabt und das war schwer.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Für den Annapurna Circuit brauchst du ja auch eine, wie nennt sich das auf Deutsch? Eine
Genehmigung wahrscheinlich.
Genehmigung, das ist das Wort, ein
genau.
Permit. Ich hatte nur das englische Wort im Kopf. Brauchst du eine Genehmigung? Wo hast du die besorgt? Wie lange hat das gedauert? Wie viel hat das gekostet? Und wie viele brauchst du insgesamt?
Genau, also man braucht insgesamt 2 Permits, um den Annapurna Circuit machen zu können. Besorgt haben wir uns die Permits in Kathmandu, direkt in der Hauptstadt. Wir haben also unseren Trip so organisiert, dass wir 2 Nächte in Kathmandu verbracht haben, quasi einen vollen Tag hatten zur Organisation der Reise, sprich Klamotten eingekauft und entsprechend die Genehmigung eingeholt. Ich weiß das gar nicht mehr ganz genau, wo es die Genehmigung gab. Wenn man googelt, dann findet man auf jeden Fall. Es hat uns ungefähr eine Stunde gekostet, die Permits zu beantragen. Also es ging sehr, sehr flott bei uns. Waren recht spät am Nachmittag da. Man muss bedenken, dass das eine Office in Kathmandu bis, glaube ich, 15 Uhr geöffnet hat. Also nicht zu spät dort ankommen, um die Permits zu beantragen. Wir hätten aber auch noch die Möglichkeit gehabt, in Besisahar, also dem Startpunkt des Annapurna Circuits, entsprechend auch noch die Genehmigung einzuholen. Kostenpunkt für die beiden Permits waren, müssten so um die 20 Euro pro Genehmigung gewesen sein.
20 Euro pro Genehmigung.
Genau.
Und aber du besorgst da schon beide, ne? Weil du gerade sagtest, du kannst auch die eine kannst du halt am Startpunkt besorgen. Du bekommst dann auch beide Genehmigungen da vor Ort.
Genau, man bekommt beide Genehmigungen vor Ort, ja. Man braucht auch beide. Wichtig ist, dass man insgesamt 4 Passbilder mitbringt, weil auf jede Genehmigung jeweils 2 Passbilder aufgeklebt werden. Das wird dann im Verlaufe des Tracks nochmal wichtig, weil man auf dem Weg immer wieder Checkpoints durchläuft, wo man quasi seine Genehmigungen vorzeigen muss, damit die Nepalesen entsprechend dokumentieren können, wo man ist, damit man vermutlich zumindest in einem Katastrophenfall dann rekonstruieren kann, wo die vermissten Personen zuletzt dann waren.
Aha, okay, also das ist also auch sehr gut organisiert. Und da gibt es halt noch eine richtige Struktur für vermisste Wanderer quasi, damit man halt weiß, wer sich gerade zu aktuellen Zeitpunkt alles auf diesem Track befindet. Okay, cool.
Genau.
Wie heißt nochmal dieser Ort, wo der Startpunkt ist vom Annapurna Circuit bei 800 Metern?
Der heißt Besisahar.
Besisahar. Und wie bist du von Kathmandu? Das ist ja noch eine gute Strecke, ne? Von Kathmandu nach Besisahar ist ja. Wie bist du da gekommen?
Genau, haben wir einen Bus genommen. Genau, sind einen Bus gefahren, mit einem Minibus hingefahren. Ja, so asientypisch in einem recht kleinen Minibus, der dann mit 20 Leuten irgendwann gefüllt war. In 6 Stunden, glaube ich, sind wir nach Besisahar gekommen. Sehr, sehr abenteuerliche Strecke. Also ich kannte gewisse Strecken und gewisse Straßenbeschaffenheiten aus anderen asiatischen Ländern schon, aber Nepal ist da nochmal eine Spur abenteuerlicher. Also die Straßen sind absolut rough. Man wird 6 Stunden lang durchgeschüttelt, was aber auch so eine Art Abenteuer bedeutet, da schon hinzukommen.
Habt ihr denn in Kathmandu noch irgendwelche Ausläufe von diesem großen Erdbeben von ein paar Jahren noch mitbekommen? Wie sieht die Stadt dort aus? Haben die sich so ein bisschen gefangen, berappelt?
Also berappelt haben sie sich schon seit dem Erdbeben im Jahr 2015 war das. Aber an einigen Stellen sieht man noch, dass Häuser immer noch kaputt sind, sich im Aufbau befinden und die Straßen halt entsprechend auch noch teilweise so kaputt sind, dass man kaum drauf fahren kann. Aber mir wurde gesagt, dass es sich jetzt innerhalb der letzten 2 Jahre doch schon viel gebessert hat.
Das war ja auch ein sehr, sehr schreckliches Erdbeben, was dort stattgefunden hat. Aber das ist ja gut zu wissen und schön zu hören. Habt ihr denn in Besisahar einen Akklimatisierungstag eingelegt, bevor ihr losgelaufen seid?
Nein, haben wir nicht. Wir sind circa um die Mittagszeit angekommen, 12 Uhr oder so, haben dann Mittag gegessen und sind dann gleich losgelaufen. Also wir haben den ersten Tag quasi gleich genutzt oder den halben Tag genutzt, um die ersten 11 Kilometer zu absolvieren. Bis in den Ort Ngadi sind wir gelaufen und haben dort dann die erste Unterkunft bezogen. Okay.
Und ist es dann quasi halt direkt in die Berge rein oder sind die ersten, also da sagst du ja gerade, der nächste Ort, ist das quasi, du läufst erstmal an der Straße entlang oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, die ersten Kilometer verlaufen eher noch an der Straße, wo auch noch recht viel Verkehr ist. Also es geht milde los, sieht aber dort auch bereits schon die ersten Wasserfälle, die ersten Reisfelder und man trifft auch die ersten Leute, die dort leben. Aber an Höhe gewinnt man erst so ab Tag 2, 3, erst so richtig.
Okay. Du hattest ja am Anfang erwähnt, ihr hattet euch ja irgendwie verlaufen oder ihr habt irgendwie so einen Abstecher zu irgendeinem See gemacht. War eure Tour denn von Anfang an irgendwie festgelegt, wie ihr laufen wollt? Habt ihr dann einen klaren Plan gehabt oder habt ihr das irgendwie so jeden Tag spontan entschieden?
Prinzipiell haben wir es jeden Tag spontan entschieden. Wir hatten eine Grobplanung, welche Orte wir so ungefähr erreichen wollten. Aber so richtig planen kann man das vor Ort gar nicht, weil man je nach körperlichen Voraussetzungen dann entsprechend auch spontan planen muss, welchen Ort man jetzt noch erreicht und welchen nicht. Kommt auch so ein bisschen drauf an, wie viele Blasen man sich zum Beispiel gelaufen hat, wie die Tagesform ist. Man hat vielleicht mal einen Tag etwas zu wenig getrunken, fühlt sich etwas schlapp und deswegen haben wir uns dann dort so flexibel aufgestellt, dass wir entsprechend auch einen Ort früher oder einen Ort später dann erst einkehren konnten.
Und wie kam es zu diesem Ausflug, zu diesem See, den ihr da gemacht habt? Da habt ihr euch doch ordentlich verlaufen oder so, oder wie war das?
Verlaufen hatten wir uns nicht, aber der Tilicho Lake, das ist quasi ein Sidetrack, den man machen kann, zählt also nicht zum offiziellen Annapurna Circuit. Also kurz nach Manang, auf 3.500 Meter verlässt man den Haupttrack und geht Richtung Tilicho Lake. Das ist so ein Umweg, der uns circa 2,5 Tage gekostet hat. Wir haben im Vorfeld viel über den Lake gelesen. Das ist nämlich einer der höchstgelegenen Seen der Welt auf 4.900 Metern und soll auch einer der schönsten der Welt sein. Und ich habe vorher schon viele, viele Bilder gesehen von dem Tilicho Lake und wollte den auch unbedingt machen. Deswegen haben wir diesen Umweg auch in Kauf genommen und ja, ich kann es absolut empfehlen. Also wer den Annapurna Circuit macht, der sollte auch zum Tilicho Lake hoch. Eins meiner Highlights. Man geht an dem Tag, sind wir glaube ich um die 1000 Meter nochmal hochgegangen, also vom Tilicho Basecamp 4000 Meter auf 4900 Meter dann zum See hoch und es ist absolut Wahnsinn, wenn man diesen See sieht. Im Hintergrund der Tilicho Peak, ein über 7000 Meter hoher Berg, schneebedeckt, der sich quasi im See spiegelt. Also Wahnsinnsbilder auch gemacht, Wahnsinnseindrücke gesammelt und absolut empfehlenswert. Was auch sehr gut für die Akklimatisierung ist, wenn man zu dem See hochgeht und dann wieder runtergeht, ist man bestens vorbereitet dann für die Passüberquerung auch.
Ja, ja, die Passüberquerung dann auf 5600 Meter, 400 Meter. Genau. Das muss ja auch ein unglaubliches Gefühl gewesen sein, oder? Wenn man halt den höchsten Punkt des Annapurna-Tracks nach wie vielen Tagen geschafft hat?
Nach 11.
11 Tagen, das muss doch immer so ein geniales Gefühl sein, oder?
Genau, war es auch. Also der Pass an sich, der ist eigentlich recht langweilig. Also man kann gar nicht so viel sehen, also man sollte sich das jetzt nicht vorstellen wie so ein Berggipfel, wo man dann in so ein riesen Tal runtergucken kann. Dem war nicht unbedingt so. Man sieht so ein riesen Meer von Fahnen, die einen quasi begrüßen, wenn man den Pass erreicht hat. Ein kleines Teehaus ist dort noch zu finden, wo man sich entsprechend noch aufwärmen kann, weil es kalt oben war. Aber einfach das Gefühl, es geschafft zu haben nach 11 Tagen, war großartig. Also man hat auch immer wieder gesehen, dass sich die Leute in den Armen lagen, am Jubeln waren, am Feiern waren, viele Bilder gemacht haben.
Stopp, du musst doch mal bitte, du darfst dich nicht so sehr bewegen. Ich höre dich die ganze Zeit an deinem Mikro rumfuchteln.
Oh.
Besser? Ja, jetzt wieder, ja, genau. Jetzt hast du gerade erzählt, ein riesengroßes Fahnenmeer.
Genau, riesengroßes Fahnenmeer oben am Pass. Und wir haben so viele Leute getroffen, die den Pass erreicht haben, sich in den Armen lagen, gejubelt haben, super viele Bilder gemacht haben und einfach nur gefeiert haben, dass sie es geschafft haben. Was wirklich ein super tolles Gefühl war.
Und das Herz hat gepumpt wie noch was, oder?
Genau, speziell am Anfang, nach knapp 2 Stunden, die wir gebraucht haben, um den Pass zu erklimmen. Hat das Herz gepumpt wie sonst was,
also ja. Die Luft da oben, ist natürlich, die muss ja natürlich halt wahnsinnig dünn sein.
Genau, also man hat auf 5000 Meter so ungefähr ein Drittel weniger Sauerstoff zur Verfügung, was man ja auch dahingehend merkt, dass wirklich jeder einzelne Schritt zur Qual wird. Super anstrengend ist, aber wenn man entsprechend den Pass erreicht hat, dann auch dafür belohnt wird, für all die Mühen und Anstrengungen, die man in Kauf genommen hat.
Ja. Aber sag mal, wenn man so einen Pass hochsteigt, dann muss man den ja auch wieder runter. Und von 5400 Meter runterzukommen, das ist mit Sicherheit nicht, das macht man nicht mal eben so schnell.
Richtig, genau. Wir haben auch ein paar Tage gebraucht, um quasi wieder abzusteigen. Direkt nach der Passüberquerung sind wir schon 1700 Meter wieder nach unten gegangen.
An einem Tag?
An einem Tag, wow. Genau. Nach Muktinath ist der Ort. Deshalb sind wir auch früh
aber
losgegangen.
Wenn du 1700 Meter an einem Tag machst, dann schläfst du doch unten wie ein Baby, oder?
Ja, schläft man auch, ja. Also nach dem Tag waren wir auch so erledigt, dass wir auch ganz, ganz früh schlafen gegangen sind. Aber mit den Erlebnissen und Eindrücken halt vom Tag nimmt man das auch gerne in Kauf.
Mhm. Cool.
War aber tatsächlich auch nicht der krasseste Tag an Höhe, die wir abgestiegen sind. Also ganz am Ende des Tracks geht man nochmal, wenn man Tatupani erreicht hat auf 1200 Metern, geht man nochmal auf den Poonhill hoch, der ist nochmal auf 3200 Meter hoch an einem Tag. Und da sind wir dann an Tag 16, unserem letzten Tag, dann auch alles wieder abgestiegen. Heißt also, dass wir von 3200 Meter auf roundabout 1000 Meter runtergegangen sind. Also über 2000 Höhenmeter an einem Tag abgestiegen sind. Ja, was sich auch bemerkbar gemacht hat am Ende.
Oh ja, das glaube ich. Das ist. Aber nach so einer Wanderung, nach so 16 Tagen Wandern, da bist du natürlich auch, hast eine ordentliche Fitness drauf, ne?
Genau. Also das merkt man auch, dass man von Tag zu Tag fitter wird. Den Muskelkater, den läuft man einfach raus. Und am Ende, so an Tag 17, 18, wo wir da nicht gelaufen sind, hat uns das Laufen auch so ein bisschen gefehlt. Also man steht auf und so diese Gewohnheit, in die Schuhe reinzugehen, den Rucksack aufzuschnallen und einfach loszulaufen, war nicht mehr.
Das ist dann so eine Leere.
Richtig, ja, so eine gewisse Leere war schon, ja.
Ja, das glaube ich. Ich meine, das Gute bei so einer Fernwanderung ist ja, du hast ja dann irgendwann auch keine Wahl, wenn du dann in den Bergen bist. Du musst diese Schuhe ja anziehen, du musst diesen Rucksack ja anziehen, egal in welche Richtung du gehst. Ob du abbrichst und zurückgehst oder weitermachst, deshalb wird das halt schnell zur Gewohnheit, ne?
Genau, richtig.
Du hast Tatupani gerade erwähnt, da gibt es ja auch diese heißen Quellen, ne?
Richtig, genau.
Wart ihr da auch schwimmen oder baden?
Nee. Waren wir nicht baden? Hatten wir auch keine Zeit zu, weil wir recht spät erst in Tatupani angekommen sind und sehr, sehr früh wieder Richtung Poonhill aufgebrochen sind.
Ja.
Aber du hast recht, der Ort ist sehr bekannt für die heißen Quellen. Tatupani heißt, übersetzt quasi auch heißes Wasser, glaube ich. Waren wir nicht drin.
Okay, cool. Ja, und dann ist die Wanderung ja eigentlich auch schon fast vorbei gewesen, ne?
Genau, wir sind halt, wie gesagt, nochmal den Poonhill hoch auf 3200 Metern, haben dort noch einen Aufstieg, einen wunderschönen Sonnenuntergang gesehen und am nächsten Tag sind wir dann nochmal hochgegangen, um den Sonnenaufgang zu sehen. Wir sind also ganz früh aufgestanden um 4 oder so, 4:30, um den Sonnenaufgang zu sehen und sind dann komplett runtergelaufen.
Ich finde Sonnenaufgänge, also besonders Sonnenaufgänge in den Bergen, finde ich halt, wenn man ganz oben ist, total, total faszinierend, total schön.
Ja, genau. War es auch. Vor allem, weil man vom Poonhill auch einen 360-Grad-Blick hat auf viele unterschiedliche Berge. Man sieht unter anderem einen 8000er, den Annapurna 1 Berg auch vor sich. Und das ist einfach großartig, wenn die Sonne dann aufgeht, die Berge erhellt werden durch die Sonne. Und ja, war schon ein einzigartiges Erlebnis.
Ja. Und dann ging es halt für euch da runter und war das dann quasi schon euer letzter Tag?
Genau, das war unser letzter Tag. Sind dann runter vom Poonhill nach Nayapul gelaufen auf circa 1000 Meter und haben dann den Bus genommen nach Pokhara. Circa 2 Stunden, also ist nicht weit weg. Und das war dann unser Ort, wo wir uns dann die letzten 2 Tage von dem Trek noch erholt haben.
Ja, cool. Also rund um und um ein echt cooles Abenteuer, eine tolle Strecke, die ihr da hingelegt habt und krass, dass ihr es trotz Umweg zum Tilicho Lake in 16 Tagen geschafft habt. Was müssen die Hörer, falls sie jetzt auch total begeistert sind von dem, was du so erzählt hast, was müssen sie bei der Planung und Umsetzung so beachten? Was hast du vielleicht noch nicht erwähnt? Außer, dass sie Off the Path lesen müssen.
Off the Path auf jeden Fall lesen, den Podcast hören und wirklich darauf achten, dass man sich mit dem Thema Höhlenkrankheit auseinandersetzt, dass man sich selber sensibilisiert, selber auf die Symptome achtet, dass man sich ja so gut vorbereitet, dass man einen guten Rucksack hat, gute Schuhe hat, wie ich schon erwähnt habe, sich so ein bisschen mit der Strecke auseinandersetzt, aber gleichzeitig auch nicht zu viel plant, und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Viele Tipps und Tricks bekommt man auch vor Ort von Reisenden, die man vor Ort trifft, von Einheimischen, die man jederzeit ansprechen kann, und dann ist man eigentlich schon sehr gut gewappnet.
Okay, cool. Das hört sich gut an. Würdest du denn rückblickend irgendwas anders machen? Wenn du jetzt nochmal diese Wanderung machen könntest, irgendwas, was du anders gemacht hättest?
Ich würde versuchen, noch mehr Zeit in Nepal zu verbringen. Denn mit ein bisschen mehr Zeit hätte ich noch den Annapurna Basecamp Track gemacht, wo man quasi am Ende, so am Tag 14, 15, nochmal auf über 4000 Meter hochsteigt, quasi nochmal eine Art Sidetrack macht. Das hätte ich vielleicht noch anders gemacht, aber ansonsten vom Track an sich, nö, ist es schon ziemlich optimal gelaufen. Hatten aber auch mit dem Wetter super viel Glück. Also wir waren ja, wie ich am Anfang gesagt habe, zur besten Reisezeit da. Wir hatten keinen einzigen Tag Regen, keinen Tropfen mitbekommen. Ein Tag war es mal etwas bewölkter, aber sonst hat den ganzen Tag nur die Sonne geschienen.
Das ist natürlich gut. Du hast gesagt, Oktober bis November, ne?
Genau, Oktober, November und auch mal im Frühjahr, so Februar, März sind die besten Reisezeiten.
Februar, März, okay. Good to know. Patrick, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast, um mit mir und den Hörern deine Geschichte zu teilen. Ja, herzlichen Dank. Es hört sich wahnsinnig toll an. Schön, dass du es geschafft hast und auch heil wieder zurückgekommen bist. Und ich wünsche dir jetzt erstmal noch alles Gute und einen ganz tollen Tag.
Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön, Sebastian.
Bis bald.
Bis bald. Ciao.
Tschüss. Ja, das war die 115. Off the Path Podcast Folge. Und schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Jetzt kommt noch ein bisschen Blabla von mir. Einfach mal allgemeines Danke, wie immer, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und wie ihr merkt, ist heute Donnerstag, nicht Dienstag. Dienstag war Tag der Arbeit. Weshalb ich gesagt habe, komm, da lädst du jetzt nichts online, weil ihr sowieso busy seid. Entweder weil ihr am Feiern seid oder weil ihr irgendwie draußen unterwegs seid, aber auf keinen Fall auf dem Weg zur Arbeit, um diesen Podcast zu hören. Weshalb ich mir ein bisschen Zeit genommen habe, ihn zu veröffentlichen. Und gestern habe ich wirklich den ganzen Tag damit verbracht, Pakete zu packen, weshalb ich dann irgendwie keine Zeit gehabt habe und es dann auch am Ende vergessen habe, aufzunehmen. Aber heute kommt er endlich, es ist Donnerstag. Ihr habt quasi nur noch heute und morgen ist endlich wieder Wochenende. Würde mich sowieso immer interessieren, wie und wo ihr diesen Podcast immer hört. Ich habe schon mal so eine Umfrage gemacht, da war viel auf dem Weg zur Arbeit, aber halt auch viel am Wochenende bei der Hausarbeit, was mich auch sehr überrascht hat. Und natürlich halt auch ganz viele, die halt unterwegs beim Reisen selbst sind. Also gerade irgendwie im Bus sitzen, irgendwo in Asien oder Südamerika oder im Flieger und das quasi vorher runtergeladen haben und sich quasi damit so einen Langstreckenflug schmackhafter machen. Vielleicht geht sogar gerade Richtung Nepal. Würde mich auf jeden Fall interessieren und ich würde sehr, sehr gerne von euch hören. Das war die 115. Off the Path Podcast Folge. Falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet bisher. Und alle Infos und zu unserem Beitrag findet ihr unter www.offthepath.com/Folge115. Und denkt dran, richtig cooles E-Book von Caro und Martin bei We Travel the World. Schreibt den Zweien einfach, falls es noch nicht online sein sollte, falls ihr diesen Podcast später hören solltet, also irgendwie, keine Ahnung, schon im Juni, Juli, August oder noch später im Jahr, dann ist dieses E-Book bestimmt schon online. Schaut auf jeden Fall vorbei. We Travel the World. Da gibt es einen richtig coolen E-Guide für den Annapurna Circuit. Sehr, sehr cool, sehr empfehlenswert. Ich durfte es vorab schon mal anschauen und mein Feedback dazu geben. Also ich kann es wirklich sehr empfehlen. Und ich wünsche euch jetzt eine ganz tolle Woche oder Restwoche. Ein ganz tolles Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche. Ich sage ganz bewusst nächste Woche und nicht nächste Woche Dienstag, weil es kann sein, dass es einfach irgendwie ab sofort immer mal so kommt und kein
Termin mehr die Woche gibt, sondern wir veröffentlichen einfach einmal die Woche. Aber wann? Bleibt mir überlassen, wie ich ein bisschen Zeit habe. Das macht natürlich ein bisschen spannender. Jetzt müsste ich natürlich jedes Mal reinschauen in die Spotify-App oder bei iTunes oder weiß ich nicht, wo ihr gerade diesen Podcast hört. Ihr Lieben, ich wünsche euch was. Ich bin raus und viel Spaß. Tschüss.